Yes.
Ey.
1-2-1-2. Hallo Phil Mike Laude. Check.
1-2-1-2. Hallo Pesch.
Was geht ab, Mann? Ich hab ne dumme Frage, yo.
Okay, dann schieß los, Bro.
Ey, Junge, bist du ein 31er oder was?
Ja, ich bin ein 31er. Ich bin ein 31er. Brrra. Skr, skr, skr. Und damit herzlich willkommen zu Deep und Dumm, presented by Das Ding. Heute alles gerappt im Freestyle Battle. Was geht bei dir, Pesch, du alte Kettle? Yo, yo.
Oh Mann.
Yo, yo.
Du fragst mich, ich frag mich, warum. Herzlich willkommen zu Deep und Dumm. Den hat man auch schon gerochen. Warum ich dich eigentlich gefragt habe, Phil, zu dieser Frage, Alter, das ist so schlimm, wenn man, kennst du das, wenn Leute so machen, so, yo, jetzt kommt Hip-Hop und dann gehen die genauso.
Ja, ja, und bei uns ist es genauso hart cringe geworden, wie es nur cringe werden kann.
Ja, aber mit dem Wissen, dass das halt cringe ist, dann ist es gar nicht mehr cringe, weil dann cringe
man. Ja, aber du bist ja vom Fach, also deswegen finde ich doppelt peinlich.
LOL.
Und ich auch. Ja. Young Larry in the house.
Young Larry in the house.
Deutschlands Rapper Number 0.
Yes, ja.
Aber ich bin kein guter Freestyler, war ich nie.
Ne, ich auch nicht. Ich war nie ein Rapper. Die Anspielung verstehst du wahrscheinlich nicht. Pass auf, warum ich dich gefragt habe, ist 31er, weil du ja Geburtstag hattest, gar nicht, weil du irgendwie Leute verpfeifst beim BKA oder so. Du hattest Geburtstag.
Stimmt, ja. Ich bin 13 geworden.
Fette Party. Du bist 13 geworden, wir haben das alles nur umgedreht.
Mhm.
Genau, damn young. Und wir haben sogar eine Party gefeiert, wie krass, zu Corona-Zeiten. Und wir hatten doch die ganze Zeit dieses Thema, hey, was kommt nach Corona?
Ja. Ja,
und jetzt sprechen wir endlich mal darüber vielleicht.
Stimmt.
Du hast eine Party gefeiert und die stand unter dem Stern
Corona-Variante.
Ich sehe schon, das wird kein ernsthafter Podcast, Alter. Das wird keine ernsthafte
Nee, ich kann
Folge.
Auch nicht mehr. Leute, wir müssen an der Stelle vielleicht mal kurz was erzählen, was heute passiert ist. Ich nehme ja einen Podcast heute im Büro auf und es lief einfach so alles schief, was schief gehen konnte. Das Internet war kacke. Dann, im Prinzip einfach nur das. Einfach das Internet war kacke. Und dann haben wir alles umstellen müssen, woanders hin, wo das Internet besser war, haben dann nochmal neu aufnehmen, anfangen müssen aufzunehmen. Und dann hat endlich alles funktioniert. Wir nehmen 20 Minuten auf und dann habe ich gemerkt, dass ich nicht Record gedrückt habe.
Ja, das ist krass bei Phil. Man muss dir wirklich, alles nochmal fragen. Ich habe dich, glaube ich, sogar nochmal gefragt beim zweiten Mal. Bist du ready? Ich habe wahrscheinlich nicht gefragt, nimmst du auf? Aber wir haben diese vier Standardfragen bei Phil. Das ist, hörst du den Ton über die Kopfhörer? Das ist Nummer eins. Weil manchmal läuft es über Lautsprecher, ja. Dann geht es natürlich ins Mikro und dann hat man so ein doppeltes Ding. Das zweite ist, ist dein MacBook angeschlossen, dass der nicht abstürzt, irgendwie saftmäßig. Das dritte ist, Mikrofon. Ist dein Mikrofon an? Ist der Pegel gut?
Ja.
Und die alles entscheidende Frage ist dann, Phil, nimmst du auf?
Genau, und die hat nämlich gefehlt. Die hat nämlich gefehlt. Ich will hier nicht die Schuld von mir weisen, aber im Prinzip schon, Pesch.
Ja. Nehme ich auf meine Kappe.
Aber nee. Weißt du, wer schuld ist? Weißt du, wer schuld ist? Meine Mama, weil die mir immer die Schuhe gebunden hat.
Also, ich dachte, weil sie dich auf dem Klo unterstützt hat oder so.
Die hat mich in allem unterstützt. Die hat, die hat auch immer mich gelobt, wenn ich aufs Töpfchen gegangen bin. Die
das
hat zu viel gelobt und zu wenig mich selber Sachen machen lassen. Und deswegen, es gibt eine Version von mir, die kann sowas. Aber wenn die zum Beispiel, also wenn dann sowas passiert, wie dass mir so Fragen gestellt werden, dann schalte ich mein eigenes Brain komplett aus.
Mhm.
Und das, also so habe ich das jetzt rekonstruiert, warum mir sowas Dummes passiert ist. Ja, ich bin einfach wieder in die Kinderrolle zurückgerutscht. Cause I'm damn young!
Ja, ich kenne das. Lass mich auch manchmal verleiten, so von der Freundin oder so, so easy Sachen abnehmen zu lassen. Das ist aber auch, ich glaube, in der Zeit so mit Handy und Google Maps und so ist das sowieso alles viel schlimmer geworden. Weil man dann alles so übernehmen lässt, auf eine Art und Weise. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist halt voll tückisch, ja. Das ist quasi so dieses, es ist wie so ein Self-Driving-Car, es gibt keinen Zwischenweg. Es gibt entweder so, du fährst und du hast die Verantwortung, nicht zu sterben, oder das Auto fährt und das Auto hat die Verantwortung. So eine Mischverantwortung, zumindest für jemanden wie mich, ist so komplett so, okay, so, weißt du, wie ich meine? Deswegen muss man, glaube ich, die Verantwortung einfach selber bei sich behalten. Lieber zwei Menschen mit Verantwortung als keiner.
Ach so, ja. So kann man das aussehen. Hast du sonst noch irgendwelche Bereiche, wo du sagst, das hast du irgendwie so voll abgegeben oder so? Also merkst du das noch irgendwo anders? Also obviously gehst du selber aufs Klo.
Finanzen habe ich auch sehr viel.
Ja, gut. Buchhaltung und sowas auch, ne?
Buchhaltung,
ja,
aber das, also ich brauch und so weiter.
Das ist gar nicht mein
Gebiet. Also ein Stück weit muss man das ja auch. Man muss ja auch Verantwortung abgeben können, aber so ein bisschen sollte man halt noch die Kontrolle über sein Leben behalten. Wo es mir auch voll auffällt, ist bei, ich habe mich schon voll oft ausgesperrt, genau wegen diesem Ding. Quasi, dein Partner und du denken jeweils, der andere nimmt ja den Schlüssel mit. Und dann nimmt halt keiner den Schlüssel mit. Das ist dasselbe Phänomen eigentlich.
Ich habe da so ein Lifehack, was man früher auch Trick 17 genannt hat. beide nehmen Schlüssel mit, das ist wirklich mindblowing, ich weiß, für dich jetzt.
That's
so,
the fucking point, nein, das meine ich. Beide müssen die scheiß Verantwortung einfach behalten. So.
Ich gehe nie aus dem Haus deswegen, ohne Schlüssel. Das geht, das funktioniert bei mir nicht. Ich werde hibbelig, weil ich check dreimal so, hast du wirklich mitgenommen? Zeig mir den Schlüssel. Hast du den mitgenommen?
Ja.
Also in der soften Variante bin ich so.
Also drücken wir in Zukunft beide meinen Record-Button.
Ja, wenn ich das könnte, würde ich es machen. Ich schwöre, wenn es gehen würde, wissen wir beide, wir hätten diese Funktion längst gemacht. Ja, ich hätte auch noch so eine Webcam hinter dir, die checkt mit Ton und Bild, ob du in deinem Frame auf deinem Laptop auch das Richtige gedrückt hast.
Ja.
Aber ja, das wäre sehr umständlich. So ein bisschen Eigenverantwortung brauchen wir schon, wie Menschen.
Ich frage mich bei solchen Dingen auch immer, wo ist der Punkt, wo man aufgibt? Also guck mal, ich bin jetzt 31. Ab wann habe ich das Recht, aufzugeben? Ab wann habe ich das Recht, einfach zu sagen, that's my fucking character. I don't care anymore. Ah, hast wieder Record-Button nicht gedrückt? I don't care. Schlüssel wieder nicht mitgenommen? Okay, nicht deine Schuld, du bist alt. Bin ich schon so weit?
Aber das hat doch bei dir mit Alter gar nichts zu tun. Du meinst, wann es kommt, wo du dir das
vorschiebst? Ja, wo man das Alter als Ausrede verwenden darf. Wann ist dieser Scheißpunkt, wo man einfach sagen kann, sorry Leute, aber ich bin alt?
Nee, ja, Bruder.
Darauf warte ich, Alter. Darauf warte ich. Das ist
noch 20, das ist noch 30 Jahre. So schnell geht das nicht. So schnell.
Ja, scheiß Leistungsgesellschaft nämlich, ne? Früher hat man die alten Leute, hat man gesagt, okay, die dürfen jetzt einfach, Phil ist jetzt 31, der muss jetzt nicht mehr groß beitragen. Der darf jetzt einfach sein.
Oh Mann, ey, du klingst wie so ein abgewracktes, altes irgendwas.
So alt, ja, ich glaube, so tief drin wäre ich gerne entweder saujung oder saualt. Einfach die Bereiche, wo man keine Verantwortung für sein Leben übernehmen muss. Die,
das ist tatsächlich, ist es ja mega. So. Ne? Also als Kinder und so richtig alte Säcke sind ja praktisch auf fast einer Stufe. Sie sind eher so gebeugt, können sich nicht für sich selber sorgen und stammeln auch ein bisschen dummes Zeug daher.
Guck.
Digga, du bist genau in der Mitte. Was willst du denn, ey?
Aber ich konnte da relaten. Dummes Zeug daher stammeln.
Ist denn sonst noch an dir irgendwas richtig damn young?
Oder damn old, wie man es nimmt, ne?
Ja, aber hast du da irgendwie was? Du hast endlich einen Bartwuchs nicht, zum Beispiel, das ist so was
so tief drin. Digga, ich kann es wirklich bei mir nicht einordnen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin irgendwie so ein, irgendwie irgendwas zwischen 13 und 60 in dem Körper von einem 31-Jährigen. Es schwankt die ganze Zeit, wie so ein Schizophrener, der mal einfach so voll das Kind ist. Auch jetzt wieder, wir haben die kindischsten Videos überhaupt jetzt gedreht. Jeder Hund immer und jede Katze immer. Und ich bin ausgerastet, Alter. Ich war einfach dieser scheiß Hund. Ich habe mich richtig in diesen Hund gefühlt und es hat mir richtig Bock gemacht. Es richtig geliebt, diese Hundeeinstellung, einfach immer so dieses, oh, Herrchen ist zurück, ich liebe mein Leben, sie ist weg, oh, ich hasse mein Leben. Das ist einfach so. Also ein Hund wäre ich, glaube ich, auch gern. Ein Hund muss auch nicht erwachsen werden, glaube ich.
Ich frage mich
mal. Man sagt nie zum Hund, okay, jetzt ist er erwachsen, jetzt hat er die Verantwortung in diesem Haushalt.
Ja, aber es gibt tatsächlich Hunde, es steckt doch in deren Natur. Das wird dann auch zu einem Problem. Da muss man auch zu so einer Hundeschule gehen oder so, ne? Wenn die denken, dass sie jetzt das Alpha-Tier sind in der Gruppe. Das passiert ja oft und deswegen bellen die zum Beispiel Leute an, weil sie sagen, ich muss mein Herrchen, Frauchen, was auch immer, beschützen. Und das gibt's tatsächlich. Das passiert in der Hundepsychologie dann oder in dieser Rudelnummer, dass sie sagen, ich übernehme jetzt Verantwortung. Ist tatsächlich so.
Naja, wo waren wir? Geburtstag. Ey.
Krass abgedriftet. Man merkt, dass wir über gewisse Themen schon mal gesprochen haben, deswegen jetzt neue Themen suchen.
Wir reden schon das dritte Mal jetzt halt über meinen Geburtstag.
Willkommen beim Kaffeekränzchen. Ja, wir waren am Geburtstag, wir haben uns alle durchchecken lassen.
Was haben wir gespielt, Delta Pong, oder?
Bierpong haben wir, genau. Bierpong ohne Bier oder halt jeder das Bier, was er hatte. Wir waren noch, das müssen wir nochmal sagen, das ist ganz wichtig, wir sind alle gecheckt worden. Wir hatten alle negativen Test oder Impfflex. Das habt ihr auch ganz rigoros durchgespielt und getestet, also gecheckt, ob wir das auch alle haben. Hatten wir auch alle. Deswegen war das safe. Und dann haben wir Bierpong gespielt. Und das war krass. War krass. Mal wieder irgendwie so, ja, wie so ein geselliges Zusammensein zu feiern. Und wir wissen alle, wie das bei Bierpong ist. Man wirft das Ding, man hat es in der Hand, man wirft es, es kommt irgendwo rein. Dann musste normalerweise jeder da reingreifen. Und trinken und ne, Hygiene, sein Vater null. Und die Variante war, Wasser drin, reinschmeißen und man trinkt sein eigenes Getränk und nicht das, was da rein ist. So, an dem Punkt waren wir. Und das ist die Frage ist das neue Bierpong? Ist das Bierpong Delta 2.0?
Genau, das ist die große Frage. Und ich glaube, nein, ich glaube, es wird ziemlich schnell wieder drauf geschissen. Aber ich glaube, wir sind jetzt in so einer sehr interessanten Übergangsphase, wo uns mal endlich auffällt als Spezies, wie verdammt ekelhaft wir eigentlich sind.
Das ist schon ekelhaft, oder? Das ist schon, ja. Ist schon.
Digga, es ist einfach so, also ich glaube halt, dass Bierpong theoretisch auch der Ursprung von Corona hätte sein können. Ich glaube, Bierpong ist ungefähr so hygienisch wie ein chinesischer Fischmarkt.
Ja. Spiel Number Zero, Patient Null. Ja, oder in diesen Bechern ist dann halt so Desinfektionsmittel drin. Das muss man trinken. Das wäre halt eigentlich auch. Also, Digga, wie viele Sachen würden wir jetzt anders machen nach Corona?
Aber die Frage das ist das Ding. Es fällt einem jetzt erst auf. Es war ja schon immer so ekelhaft.
Ja. Ja, aber was wäre denn noch so? Also, guck mal, du warst zum Beispiel.
Karneval. Auf Feiern, in Kneipen, eng aneinander, sich Körperschweiß mit 100 Fremden austauschen.
Tomorrowland.
Aerosole, Alter?
Ja.
Wer wusste vor Corona von fucking Aerosolen? Ich dachte, man kann sich anstecken, wenn man einen Finger ableckt. Jetzt kannst du dich anstecken, wenn du Luft von anderen atmest? Digga, wie soll ich jeweils wieder Karneval genießen? Kannst du mir das erklären?
Also ist ja die Frage, ob das wieder back to Normalität an ein, zwei Jahren? Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Können wir wieder ganz normal sein? Du warst ja auch auf dem Tomorrowland, glaube ich mal, ne? Also Festivals wird jetzt auch das nächste Ding, wobei das ja wenigstens an der frischen Luft ist. So die Clubs
das ist
und
auch,
so.
Digga, das ist auch voll das neue Ding jetzt für mich. Ich fühle mich draußen durch Corona einfach wohler. Und ich frage mich, ob das noch weggeht. Also ich fühle mich auf einer Party draußen viel hygienischer als so viele Menschen in Innenräumen. Das schwingt auf jeden Fall jetzt noch voll mit und ich glaube, das könnte sich auch verankert haben. Da so ein bisschen so eine Hypochondritis, was das angeht.
Ja, Hände waschen auch, Maske aufsetzen. Ich frage mich, wie lange dauert das, bis wir keine Masken mehr aufsetzen, also freiwillig. Also zum Beispiel, ich war ja jetzt übers Wochenende ein paar Tage in Amsterdam. Und es war für mich auch wieder so ein Testballon, so wie verhalte ich mich, wie werden die dort sein und zum Beispiel im Zug fahren, 3 Stunden im Zug mit Maske auf, war für mich so, okay, geht das, geht, das war schon mal okay. Dann dort so, das war krass, in der Innenstadt du musst keine Masken tragen dort in Amsterdam. Dann aber in den Läden, also in den Schuhläden und Klamottenläden und so, bin ich mit Maske reingegangen. Und vorne haben die mich abgepasst gemeint, hey, you don't have to wear a mask. Und ich so, bro, I keep it on. So,
hey, please, ist, take off your mask.
Ja, so, du kommst sonst nicht rein. Nee, aber der meinte, der war so voll verwundert. Ich habe mich gewundert, ich so, hey, die laufen ohne rein. Wahrscheinlich ist irgendwas, stimmt da nicht. Dachte, hey, passen die die nicht ab oder sagen die nichts? Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, die, man muss nicht rein mit Maske. Aber ich habe es halt anbehalten. Ich wollte das irgendwie so. Das war für mich irgendwie so, hä, ich bin nicht geimpft und so. Ich mach das so. Aber die anderen haben es nicht gemacht. Auch in anderen, so in den Bars und so auch. Also das, ich, also klar, dann wenn man dann am Platz sitzt so. Aber da waren halt auch Bars, auch als EM lief und so, die waren wirklich dicht an dicht gesessen alle und keiner eine Maske, da hat keiner nach dem Test gefragt. Man musste sich halt nur vor QR-Code-mäßig anmelden und das war's. Und wir wissen, wie sicher das ist. Wir tragen viele Leute halt irgendwie Bullshit ein. Also für mich, ich weiß nicht, wann der Punkt kommt, wo ich sage, hey, ich in öffentlichen Räumen setze ich die Maske nicht mehr auf zum Beispiel. Ich weiß nicht. Wird noch eine Weile gehen. Und Alter, ich war krass mit Desinfizieren. Alter, ich war die ganze Zeit, überall, wo ich so ein Ding gefunden habe, so ein Automat, ich so direkt überall. Das wird, glaube ich, bei mir ein bisschen anhalten, wenn ich ehrlich bin. Und lass mal so 1-2 Jahre vergehen, bis jetzt diese ganzen Varianten ausgestorben sind, wir alle so getestet sind. Dann, boah, ich weiß echt nicht, ob das bei mir noch weiter anhält. Weißt du, so langfristig.
Ja, so ein bisschen, Skepsis. Weil was wäre ja schön auch, wenn ein bisschen was bleibt. Also und ich glaube schon auch zum Beispiel, dass so diese ganzen Testzentren, Infrastruktur, da haben ja Leute jetzt einfach das Vermögen ihres Lebens gemacht. Und die sagen ja jetzt auch, die werden ja jetzt eine Gewerkschaft gründen und sagen, aber ihr müsst an die Testzentren denken.
Also lol. Okay.
Ja. Was ist mit den Testzentren?
So eine Testzentrum-Lobby.
Tausende von Arbeitslosen. Ohne Corona. Was machen wir jetzt? Klar. Ja, natürlich.
Aber
da wird was bleiben auf jeden Fall. So ein gewisse Test- und Krankheitsvorbeugeindustrie, die hat jetzt einfach einen Schub bekommen. Und das ist ja auch nicht komplett falsch. Also ich bin zum Beispiel auch einfach nicht mehr krank geworden. Ich bin seit Corona gar nicht mehr krank geworden. Und ich war eigentlich immer mindestens einmal im Jahr, war ich...
Ja, da ruft das Gesundheitsamt an. Herr Larte.
Ja, Handy ausmachen hast du nicht gesagt am Anfang, Pesch. Ja,
nee, Gesundheitsamt ruft dann, Herr Larte, wir müssen Ihnen sagen, Sie sind krank. Sie müssen jetzt
Herr Corona. Larte, hören Sie auf zu sprechen, sofort. Hören Sie auf, online hierüber zu sprechen. Freundlichst die Echsenmenschen.
Ja. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist in Amsterdam? Also einmal, dass die sind halt so locker mit allem so ein bisschen. So, ich weiß auch nicht, wie die Zahlen dort sind, so inzidenzmäßig, aber ich glaube niedrig, also so wie wir uns davor informiert haben. Aber die sind so mit allem so locker, habe ich das Gefühl. Das sind so die lockeren Allmanns, weißt du? Ich stelle mir vor, so Holländer, stellt man sich immer so locker und liberal und ja, weiß ich, so locker. Und ich frage mich immer, hey, wie ist das bei denen? Sind die wirklich so locker? Weil ich habe mit zwei so Jungs mal gesprochen, ich meinte so, hey, guck mal, wie seid ihr Holländer so drauf? Ihr kennt, die kannten so Deutsche und der eine arbeitet bei einer deutschen Firma, bei so einem Startup irgendwie und der meinte, ja, da gibt es schon Unterschiede. Mich hat es wirklich interessiert, meinte ich, ja, weil er meinte, ja, Pünktlichkeit und Gründlichkeit. Und dann meinte ich, aber seid ihr nicht auch so? Und dann meinte er, nee, wir sind locker, wir kommen nicht pünktlich und so. Da dachte ich mir, ja, weil so bei der Drogenpolitik zum Beispiel sind die ja so egal, ne? So offen und lass mal machen. Und ich frag mich, bei diesem Drogenthema bei denen, sind die auf der richtigen Seite? Also, ne, Marihuana und so legalisieren oder nicht? Und ich bin da voll so Ping-Pong-mäßig. Wenn einer sagt, Studien besagen, es ist nicht schlimm, man wird entkriminalisiert, dann bin ich so, ja, macht Sinn, aber dann kommen so Studien, ja, aber mit Marihuana Einstiegsdroge und dann kriegt man so Hallus, so schiebt man Hallus, man wird schizophren, man hat krasse Trips und ich so, ja, das macht auch Sinn. Ich bin bei diesem Thema irgendwie, weiß ich nicht, ob ich den Holländern vertrauen kann. Weißt du, was ich meine? Kennst du so Themen, wo man sagt, ja, da...
Ja, den Holländern würde ich grundsätzlich nie vertrauen.
Why?
Das ist schon mal...
Warum?
Sind Menschen. Vertrau keinem Menschen. Don't. Just. Sind Holländer.
Okay, aber du meinst du das jetzt auf deinen...
Sind weiße alte Männer. Das sind die einzige Gruppe, gegen die man noch rassistisch sein darf, Pesch. Lass mir zumindest das. Holländern würde ich nie vertrauen.
Warum? Weil die fliegen...
Einfach so jetzt. Einfach so.
Nee, komm mal, sag mal jetzt. Wie bist
du
denn?
Du meinst ernst jetzt, oder was?
Ja, klar bin ich da ernst.
Okay, wow. Ich dachte, wir haben einen Spaß-Podcast. Gut, dann sage ich jetzt mal meine politische Meinung. Legalize! Warum? Naja, also ich mag auf jeden Fall dieses Alkoholargument gerne. Das Alkohol halt, also wenn, dann sei bitte konsequent. Und ich mag dieses Entkriminalisierungsargument gerne, dass halt die, also das dann quasi in der Art und Weise zu bestrafen, wie es halt gemacht wird, halt überhaupt keinen Sinn hat. Also wenn sich jemand selber zerstört, es dann noch mit Haft zu bestrafen oder mit irgendwie sowas, macht ja keinen Sinn. Plus natürlich gibt es auch das Argument, dass jede Substanz halt Vor- und Nachteile haben kann, je nachdem, wie sie angewandt wird. Und dass man quasi pauschal eine Substanz zu dämonisieren, ist halt auch Quatsch. Also zum Beispiel habe ich auch gehört, dass in der Traumatherapie oder es ist auf dem Weg, dass Ecstasy in der Traumatherapie zum Einsatz kommt. Und es gibt viele wissenschaftliche Studien, die belegen, dass man dadurch, dass man durch Ecstasy die Amygdala, das Angstzentrum im Gehirn, so ein bisschen ausschalten kann, man bei Traumapatienten näher an dieses Trauma rankommt, weil sie, wenn sie quasi unter der Substanz stehen, nicht direkt mit so einer riesen Angst antworten, wenn sie auf ihr Trauma angesprochen werden, dass sie da gar nicht rankommen. Verstehst du, was ich meine? Habe ich mich klar ausgedrückt?
Also durch...
Nee, ne?
In dem Fall jetzt mit Ecstasy? Also in dem Fall jetzt mit Ecstasy oder mit Gras? Kommt man da ran?
In dem Fall jetzt mit Ecstasy.
Okay, das ist
aber
krass.
Es ist halt so, also allgemein bin ich bei der ganzen Thematik, ich finde halt, man sollte es nicht pauschalisieren und man sollte halt nicht, man sollte es nicht so kriminell behandeln. Also es ist halt, vor allem nicht, wenn man niemanden damit schadet, außer sich selbst. Also es ist so, und auch da... Es ist halt immer eine Abwägungssache, ob es schädlich ist oder sogar super positiv. Also gerade bei solchen Drogen gibt es definitiv auch positive Fälle auch, nicht nur negative.
Also ich glaube, da kommt es auch voll drauf an, welcher Stoff. Und ich glaube, dazu braucht man wirklich, da muss man die Wissenschaft, glaube ich, ranziehen. Also welche Studien, weil alles zu legalisieren, bin ich nicht dafür. Da kann mir auch jetzt kann mir jeder kommen. Also da bin ich ganz klar, weil, also Digga, Heroin oder sowas, ja, was ich meine. Es gibt, there are levels to it.
Okay, wow, AfD-Wähler, okay, wow.
Nee, also es gibt auf jeden Fall, ne, es kommt ja drauf an, welcher Stoff. Und bei Gras sagt man ja, es ist noch kein Mensch an Gras gestorben, sowas zum Beispiel, ne, und an Alkohol. Fun Fact, ich glaube, dieses Thema müssten wir so mal ein bisschen, zum Beispiel mit dem Simon von Open Mind mal gerne, wenn wir den mal irgendwie herkriegen, glaube ich, das wäre ein geiles Thema. Aber was halt krass ist, in Amsterdam war, da gibt es überall Coffeeshops, ne?
Ja.
Und die großen Plätze, die sind seit Jahren, da ist Alkohol verboten. Das sind No-Alcohol-Zones. Das ist doch interessant. Das sind Riesenschilder und da darfst du an diesen großen Rembrandtplatz und am um den Bahnhof herum und sowas.
Also ich finde Alkohol auch viel schlimmer, weil Alkohol macht dich halt, also durch Alkohol kannst du viel eher, glaube ich, anderen Leuten schaden als dir selbst. Und deswegen finde ich auch, also wenn, dann sollte man meiner Meinung nach auch eher Alkohol strenger kontrollieren als Weed.
Okay. Okay.
Ja, weil das finde ich viel schlimmer. Also das finde ich vor allem...
Keine Ahnung, was das mit AfD zu tun hat.
Nein, du musst mich linksgrün versüffter Gutmensch nennen.
Okay. Ja, und deswegen haben wir an deinem Geburtstag nicht gekifft, aber Bierpong gespielt. Naja. Und ja, eine andere Sache, die an deinem Geburtstag zwar nicht aufgekommen ist, aber kurz davor, und die an deinem Geburtstag lautete, doch, die hat ja da stattgefunden, auch, Saufen für den Regenwald. Geiler Übergang. Ich bin der Übergangsspezialist. Erzähl mal, was du mit Sandro, dem Kameramann,
genau, ich habe so eine Aktion, wollte ich dann an meinem Geburtstag noch weiterführen, weil ich habe in einem meiner Videos mit meinem Kameramann gewettet, dass dieses Video keine 50.000 Likes bekommt. Jetzt hat das Video 50.000 Likes bekommen und ich habe meine Bitcoin verwettet, also musste ich Sandro meine Bitcoin überweisen. Mhm. Die sind jetzt nach dem Crash nicht mehr so viel wert, aber immerhin waren die noch, ich glaube, irgendwas roundabout 1.000, über 1.500 Euro wert. Und ich habe die ihm überwiesen, allerdings nur unter der Bedingung, dass er danach die Hälfte davon spendet, um diesen CO2-Fußabdruck wieder auszugleichen.
Ja, durch das
eine Bitcoin-Überweisung einfach mal 300 Kilogramm CO2 verursacht. Ja, und daraufhin haben wir mit einer Seite Wilderness International haben wir dann Regenwald geschützt. In Form von einem Loser L war der Plan und dann hatten wir aber so viel Money, dass wir komplett Loser sogar mit 2 O in den Regenwald schützen konnten.
Und genau, was so und klingt wie ein absichtlicher Plan war, einfach ein Rechtschreibfehler. Aber dafür habt ihr noch mehr Regenwald geschützt. Ja. Danke dafür.
Genau. Eben, ja, wir haben mehr geschützt. Also es ist die schönste Form von Cybermobbing, die man sich überhaupt vorstellen kann, dass da jetzt Loser Lau steht jetzt im Regenwald, weil dann haben noch andere drunter mitgespendet und jetzt steht da drunter noch LA und ein halbes U oder so. Genau.
Genau, und dann war noch eine kleine Kasse da und die Leute können auch mitspenden, ne?
Ja, glaub, sehr gerne. Also da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr da draußen noch überlegt, was ihr mir nachträglich zum Geburtstag schenken wollt, dann spendet doch einfach ein 16 Quadratmeter Pixel Regenwaldschutz bei Wilderness International und schreibt noch Laude unter das Loser mit 2 O, damit jeder weiß, wer keine Rechtschreibung beherrscht. Ja, oder ihr streicht das O durch.
Das wollte ich jetzt als Rechtschreib-Allmann sagen. Genau.
Ihr könnt aber stimmt, das wäre der Allmann-Move eigentlich.
Ja, so ein geixtes auf dem zweiten O. Ja, also ja, auf jeden Fall coole Aktion. Also fand ich geil. Ich habe es ja auch schon mal gesagt. Ich dachte, als du beim Dreh gesagt hast, ja, aber warte mal, das kostet zu viel CO2. Ich dachte, dass du einen Rückzieher machst und sagst, hey, jetzt kann ich dir die Bitcoin nicht übertragen. Aber ihr habt das wie Ehrenmenschen durchgezogen. Und wenn man auch sieht, jetzt zum Beispiel, was da hier wieder im Golf von Mexiko mit dieser Pipeline da, Alter, hast du es gesehen? Dieses Feuerauge auf dem Wasser, Alter.
Ja, und ich finde so gleichzeitig, finde ich halt, ich habe es auch gesehen, aber ich glaube, das Beste, mein bester Umgang damit ist halt einfach so, wie ich es halt will, versuche es zu. Es ist ein total beschissenes Thema, aber dass es beschissen ist, wissen wir, glaube ich, mittlerweile fast alle, außer die, die es halt leugnen. Und es sind, glaube ich, ja, das sind vielleicht gar nicht so viele. Und vor allem ist es halt so, mit solchen Bildern holst du die am Ende auch nicht ab. Und deswegen finde ich einfach so Gedanken wie einfach, ja, ob man da jetzt irgendwelche Worte reinspendet oder einfach so Regenwald schützt. Es ist so oder so einfach was Gutes und halt positiv. Und ich glaube, so ein bisschen, also auch den Gedanken, dass man halt statt aufzuforsten einfach den bestehenden Regenwald schützt, finde ich auf jeden Fall total, total schlau und gut. Und das ist irgendwie was, mit dem man sich, finde ich, auch gerne beschäftigt. Also es ist irgendwie auf der anderen Seite mit so Katastrophen, die ziehen halt immer hart runter. Weißt du, wie ich meine?
Du meinst,
man muss aufpassen, dass man nicht so sehr runtergezogen wird, dass man am Ende einfach inaktiv wird. Also ich glaube, das wäre so der Worst Case, den man am Ende mit
mit der einen Katastrophe nach der anderen erzielt, dass man einfach so das gefühlt Menschen aufgeben. Und das müssen wir auf jeden Fall nicht. Also ich bin mir total sicher, dass man das alles hinkriegen kann. Und man muss gar nicht so viel dafür tun. Also ich finde es auch so, dieses Spenden, ne, am Ende, ich weiß, da gibt es dann auch wieder Argumente, ist CO2-Kompensation wirklich der richtige Weg und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und der Schritt ist gar nicht so groß. Also es ist gar nicht so viel Geld, was es kostet, einen Flug zu kompensieren oder eben dort so ein Stückchen Regenwald zu schützen. Dicker, du schützt mit so einem 16 Quadratmeter Stück Regenwald, irgendwie sparst du, glaube ich, 2 Tonnen CO2 ein oder so. Oder 2 Tonnen CO2 sind in diesem Stück Regenwald quasi geschützt. Also nicht geschützt, sondern gespeichert, nicht in der Umlaufbahn, die frei würden, wenn man es abholzt. Und das ist eine Menge, dafür kannst du viel fliegen.
Mhm. Ja, ich glaube, also du meinst auf der einen Seite, dass mit positiven Aktionen, nicht nur mit den negativen Beispielen voranzugehen. Und im Endeffekt gibt es mehrere Werkzeuge. Das eine ist auf der einen Seite CO2 einzusparen, auf der anderen Seite eben, oder zum Beispiel Regenwald nicht abzuholzen durch gewisse Dinge. Und auf der anderen Seite zum Beispiel neu zu bepflanzen irgendwo. Eins von beidem reicht nicht aus, aber halt so viele Ansätze wie möglich. Das meinst du, oder?
Genau, ich meine, jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein guter Schritt, denke ich. Und dass man eben nicht versucht, sich irgendwann von seinem schlechten Gewissen blockieren zu lassen.
Ja.
Man muss es dann ja auch einfach nicht so haben. Also, und da bin ich auch jetzt nicht so radikal, dass ich so denke, so meiner Meinung nach ist es auch völlig okay, auf der einen Seite zu spenden und auf der anderen Seite dann auch zu fliegen oder so. Ich glaube, das funktioniert, wenn man es einfach konsequent macht. Und ich finde es ja auch nicht wirklich heuchlerisch. Also haben wir ja auch schon oft drüber geredet, weil so absolut radikal CO2 einsparen würde halt bedeuten, einfach gar nicht zu leben. Und das will ja auch keiner. Deswegen denke ich, jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein guter Schritt.
Ja, da kann sich jeder an die eigene Nase packen und zum Beispiel eher Zug fahren, wenn es geht, und nicht zu fliegen, wenn es nicht sein muss. Und
vor das, allem was wir schon Laude in den Regenwald spenden. Das ist das, worauf ich die ganze Zeit hinaus möchte.
Laude, ja. Oder Loser, was praktisch dasselbe wäre.
Loser steht ja schon drüber.
Das ist doch Laude. Ja, oder, und auf jeden Fall, was wir auch schon oft hatten, wie weit ist die Verantwortung bei den einzelnen Menschen und wie weit ist von oben Regierungen und so in die Pflicht zu nehmen, und da haben wir jetzt bald eine Wahl. Und wir dürfen ja nicht zum Wählen aufrufen, glaube ich, öffentlich-rechtlich. Aber da kann sich ja jeder seine Gedanken dazu machen und bitte wählen gehen. Jetzt haben wir sogar hier Wahlenthema.
Also zum Wählen gehen aufrufen dürfen wir, glaube ich, auf jeden Fall. Und ich glaube, zum solange Wählen wir keine, schon, Partei, keine Partei explizit nennen, ja, dürfen wir schon auch sagen, was wir als wichtige gesellschaftliche Themen empfinden. Und ja,
zur Wahl natürlich nichts, schon, sorry.
Nichts ist wichtiger als eine nachhaltige Bewirtschaftung dieses fucking krassen Planeten, auf dem wir leben, den es halt einmal gibt.
Mhm.
Ja.
Ja, auch wenn Elon was anderes vorhat. Hast du es mitgekriegt? Elon will, ich will auf dem Mars sterben, aber nicht beim Aufprall. Und jetzt nimmt er irgendwie den 96-Jährigen.
Das ist schon lange, aber
so
das
mit.
Dauert sehr lang. Der will ja den Mars terraformen, aber das dauert ungefähr, weiß nicht, 300 Jahre oder sowas, bis man auf dem Mars leben kann. Minimum.
Ja, aber er meinte doch, er will auf dem Mars sterben, aber nicht beim Aufprall. Und dann hat er jetzt die nächste Nachricht, ist, er nimmt noch irgendwie so eine 90-Jährige oder so mit. Also in meinen Ohren klang das wie, ja, ich sterbe nicht beim Aufprall, aber ich nehme noch sie mit.
Okay.
Also ein kleiner, komischer, awkward Gedanke.
Interesting.
Ja, ne? Phil, wir haben das Thema, was kommt nach Corona? Wir hatten es auch schon angeschnitten. Jetzt frage ich mich aber, wie ist es dein persönliches Jahr oder dein Plan? Du hattest ja davor zum Beispiel auch diese ganze Stand-up-Sache angeschoben. Das ist jetzt alles natürlich zum Stehen gekommen. Also das eine ist ja dieses Private, geht man noch reisen, klar, geht man aber auf Festivals, ne, aber so zum Beispiel Stand-up oder so, hast du da irgendwie, planst du da was, hast du da Bock drauf oder wie ist die Szene gerade so aufgestellt? Das letzte, was du gemacht hast, war dieses Hupen, wie war das, Autokino-Stand-up-Ding, war das dein letzter Auftritt?
Das war, glaube ich, mein letzter Auftritt, ja. War ja. Vor Autos. Die Renaults mögen mich richtig. Richtige Fans. Für laute Fans. Ja, ich will das schon noch machen in meinem Leben, aber es hat sich ja dann auch so die Serie irgendwie dazwischen gesneakt. Und wenn wir da jetzt das Go haben, dass es weitergeht, dann habe ich mir schon vorgenommen, einfach so 1000% in die Serie halt zu investieren. Und so, ja, ich finde es selber immer so interessant, wenn ich mich da beobachte, weil ich weiß auch noch, dass ich Freunden gesagt habe, Alter, Stand-up it is, und wenn ich jemals irgendwas anderes erzähle, dann watsch mir eine und weis mich darauf hin, dass ich das damals gesagt habe. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn ich dann einmal wieder auf der Bühne stehe, würde ich auch wieder das sagen. Aber eine Sache, die habe ich über Corona auf jeden Fall gelernt, ist, dass ich es viel mehr genießen kann, wenn ich die Dinge halt richtig machen kann, also so zu 100%. Und dass ich mich davor schon oft in meinem Leben irgendwie so verzettelt habe. Also was ich auch viel bei anderen jetzt irgendwie so eher dann so sehe und wahrnehme und beobachte, ist halt so dieses auf 10 Baustellen gleichzeitig tanzen. Diese Angst halt irgendwas zu verpassen, den Hype zu verpassen und dann halt so viel gleichzeitig zu machen. Und das kann ich super gut nachvollziehen, habe ich auch viel gemacht, aber ich merke, dass es halt nicht glücklich macht. Also was irgendwie ein viel schöneres Arbeiten ist, ist halt zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie die Serie zum Beispiel und dann ist das mein Projekt und dann mache ich das Projekt. So. Mhm. Dementsprechend, ja, du musst flexibel bleiben, ne? Also ich weiß noch nicht genau, was passiert und je nachdem werde ich halt dann einfach anpassen, wo ich so voll meine Zeit und Energie reinstecke. Aber was ich halt nicht mehr möchte, ist so 10 Projekte gleichzeitig zu machen. Und das hat mir Corona beigebracht. Also
krass.
Danke an der Stelle, Corona. Danke, Covid. Ja, und du?
Ja, also ich steige jetzt voll ins Stand-Up-Business ein. Nein. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall voll krass Bock auf Musik. Also immer, wenn ich irgendwie keinen Bock auf nichts, also nicht keinen Bock auf nichts habe, aber wenn mich irgendwas stresst oder ich irgendwie mir denke, ja, was, ich hatte ja auch so viele Phasen in meinem Leben. Ich bin ja auch ein Stück älter als du und da hatte ich viele Phasen. So, und am Ende war Musik aber immer auch so wie so ein Nenner bei mir, weißt du, so ein Baseline, so. Also auch Entertainment, ich meine, bei dir ist es ja zum Beispiel zu entertainen auf eine Art und Weise, also verschiedene Art und Weisen. Und bei mir ist immer so ein Thema, Musik immer hat sich durchgezogen und das habe ich voll Bock, also mehr zu machen auf jeden Fall jetzt, weil ich habe das oft dann nach hinten geschoben, wenn ich andere Projekte hatte oder so, habe ich das immer so ein bisschen nach hinten und ich habe mich zum Beispiel jetzt auch immer voll gefreut, wenn wir zum Beispiel zusammen Musik gemacht haben, dann war ich immer so mega hyped, weißt du ja selber. Und ich habe zum Beispiel voll Bock, einfach mehr Musik rauszubringen und sowas. Aber natürlich.
Ja, ich kann jetzt auch ein Pesch ohne Musik, kann ich mir auch echt nicht vorstellen. Also es ist schon, da bist du ja auch krass. Also es ist ja auch krass. Wir haben ja eigentlich Comedy-mäßig Musik gemacht. Aber Leute, wenn ihr euch die Young Larry Tracks mal anhört und das ist zu 1000% auf Peschs Mist gewachsen, dann klingen die einfach besser als jeder Deutschrap-Track.
Bruder, danke. Aber
meiner Meinung nach. Ja. Also es ist auch überhaupt kein Eigenlob, weil es ist deine Arbeit, aber ich höre die in der Playlist und ich denke mir, Alter, ein Young Larry-Track wumst halt mehr als diese ganzen Deutschrap-Sachen.
Und ja. Ich betone nochmal, damit habe ich nichts zu tun.
Ach, das stimmt
absolut
ja auch
gar,
nicht.
Nein, nein, absolut gar nichts.
Das stimmt doch. Ja auch nicht.
Doch.
Ach, das stimmt doch nicht. Also natürlich, klar, ich habe Beats gemacht, aber du hast ja auch immer deinen Input gegeben und das haben wir schon zusammen gemacht. Natürlich habe ich, du produzierst ja nicht, du baust ja keine Beats, aber das ist schon musikalisch insgesamt schon auf gemeinsam gewachsen. Aber ja, danke für die Props.
Ich bin hochmusikalisch, keine Frage, absolut. Ja.
Und du also, weißt auch, was sich gut anhört.
Das ein ist, Level das mit Mozart. Das ist das Coole. Aber ich kann halt nicht produzieren.
Du kannst nicht produzieren?
Das überhaupt nicht. Ich habe einmal mit Rezo, habe ich, weißt du es noch? Ich habe mal ein Video gemacht und dann habe ich irgendwas habe ich da produziert mit GarageBand und es klang so unfassbar scheiße. So unfassbar schlecht und das hast du auch sehr deutlich gesagt damals.
Ja, aber das ist, Digga, das ist ja auch was du lernen musst. Das ist so, wenn jemand zum ersten Mal auf die Bühne geht, um Stand-up zu machen. Das ist halt nicht, ne? Das ist, du kannst super Klavier spielen und du kannst auch gut, wirklich gut singen und hast ein gutes Musikverständnis, aber das bedeutet ja nicht, dass du ein Hit-Producer bist in zwei Monaten.
Ja, das sind aber ja handwerkliche Dinge. Also du bist theoretisch ein Hit-Producer auf jeden Fall.
Ja, danke.
Also handwerklich definitiv.
Deswegen. Ja, und das würde ich gerne auch wieder mehr machen.
Sounds gut.
Danke, danke, Mann. Danke, Bro. Also das will ich auch auf jeden Fall mehr machen, weil ich mache halt seit ich 17 bin Musik. Das ist praktisch eigentlich das längste Ding, was ich mache, wenn man jetzt, also so Comedy ne, und sowas und dickes Ding und alles. Das hat sich, Musik war immer das the first love künstlerisch und das wird sich auch noch weiterziehen. Deswegen würde ich das gerne machen und verstärkt machen. Weil du jetzt vorhin Serie gesagt hast, wenn das grünes Licht kommt, bin ich dann natürlich auch mega hyped. So. Also das ist natürlich, muss man mal erwähnen, da hat er richtig Bock drauf.
Ja. Ja, geil. Dann schreibt alle im SWR bitte, dass sie mal Almania 50 Folgen in Auftrag geben sollen. Und dann machen wir eine geile Serie nach Coroni.
Ja, die Staffel voll.
Ja.
Ja. Geil. Ja, krass, yes, haben wir drüber gesprochen, was nach Corona kommt. Jetzt haben wir das die letzten 6 Male so angekündigt und jetzt haben wir mal drüber gesprochen. Wir sind ein bisschen rumgewatscht, ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass wir die Folge, ich hoffe, du hast auch aufgenommen. Du hast auf Record gedrückt, hoffe ich. Das wäre mal so, das wäre mal so Producer Level 1 beim geil. Recorden auf Record zu drücken, Phil.
Habe ich hinbekommen. Und da, tatsächlich, scheiße, aber darauf hätte ich auch irgendwann in meinem Leben auch noch voll Bock, Alter. So producen lernen oder so loopen lernen. Ich bin ja riesen Marc Rebillet-Fan auch. Ich habe mich so riesig gefreut über den Werbespot mit einem großen deutschen Supermarktkette. Falls ihr den noch nicht kennt, unbedingt Marc Rebillet auschecken. Der Loop Daddy, der beste Loop Mensch. Einfach der beste Mensch.
Im Bademantel. Ja, super.
Ja.
Marc Rebillet geschrieben.
Ja. Und auf sowas hätte ich auf jeden Fall auch irgendwann noch Bock. Und also ich was glaub, echt geil wäre, wären so. Mehr Leben. Das wäre irgendwie nice.
Das könnte ich, glaube ich, auch. Ja, geil.
Machen wir als nächstes.
Machen wir mal hier mal einen Deckel drauf für heute. Und ein kleiner Reminder, nächste Woche Marvin Wildhage zu Gast bei uns, der Leon Mascher hops genommen hat und die Influencer-Szene. Mal kurz spoilern für next week.
Ja, das war ein mega interessantes Gespräch. Kleiner Einblick hinter die Kulissen von Hydro Hype. Und genau, das gibt's nächste Woche. Danke, dass ihr am Start wart diese Woche. Danke für jeden, der was spendet für den Regenwald. Ihr müsst auch nicht unbedingt meinen Namen weiterspenden, obwohl ich mich darüber natürlich am allermeisten freuen würde. Oder wenn ihr das O durchstreicht. Aber grundsätzlich auf jeden Fall ist das eine coole Sache. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche dort draußen. Danke fürs Zuhören. Und tschö mit Ö.
Tschüssikowski, oder? Gesundheitsanruf, dann Herr Laute, wir müssen Ihnen sagen, Sie sind krank. Sie müssen jetzt
Herr Corona. Laute, hören Sie auf zu sprechen, sofort. Hören Sie auf, online hierüber zu sprechen. Freundlichst. Die Echsenmenschen. Ja.